Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Plattform auf Radio Free FM. Heute mit Rainer Markus Walter und einer weiteren Ausgabe rund um die beste Droge der Stadt, das Theater Ulm. Dort wird momentan das Herrengedeck serviert, denn so heißt das deutsche Kneipenmusical, zusammengestellt und eingeschenkt von Ariane Müller. Sie ist heute zu Gast bei uns im Studio. Wir sitzen uns dann auch zum zweiten Mal gegenüber. Das letzte Mal war die Intensivstation des St. Andreas Klinikum gerade geöffnet. Seither ist ziemlich viel passiert und deswegen wird es auch viel zu erzählen geben. Ladies and Gentlemen, please welcome the one and only lady with the long blonde hair, Ariane Müller. Hallo Ariane, ich grüße dich.
Rainer, hallo liebe Zuhörer.
Bisschen Show muss ja schon bei dir immer sein, nicht wahr? Deswegen auch die Ansage. Sag mal, war ein Musical eigentlich etwas, was die kleine Ariane schon immer geliebt hat?
Tatsächlich schon. Vor allem Musical-Filme habe ich als Kind auch gerne geguckt. Ich weiß noch genau, wie ich West Side Story zum ersten Mal gesehen habe, als, ich glaube, so in der Grundschule oder so. Und das hat mich total weggehauen damals. Fand ich super. Später auch Filme wie Rocky Horror Show oder so. Das fand ich schon immer sehr ansprechend.
Wolltest du denn auch die Maria sein?
Ja, das Lustige bei mir ist, dass ich keine von denen bin, die sich dann denken, wow, ich möchte Maria sein, sondern ich war eher so, wow, ich möchte Leonard Bernstein sein. Also ich habe mich immer mehr mit dem, genau, mit den Musikern oder so identifiziert, fand das Stück aber immer großartig und natürlich auch Maria, aber ich hatte nie so Ambitionen, selbst große Rollen zu spielen.
Weißt du noch, was der allererste Musikfilm oder das erste Musical war, was du gesehen hast? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, aber ich denke, das war schon West Side Story.
West Side Story, ja. Okay. Du bist jetzt ja eigentlich nicht schon immer eine Ulmer Theaterinstitution, sondern du hast ja auch eine Vergangenheit davor. Darüber haben wir beim letzten Mal auch lange geredet. Aber wie lange bist du jetzt eigentlich schon am Ulmer Theater?
Die Spielzeit 2007, 2008 war meine erste, wo ich als Gast engagiert war für das Weihnachtsmärchen Der Lebkuchenmann. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Das war die zweite Spielzeit von Andreas von Stundnitz, dem Intendanten. Den habe ich ja kennengelernt und dann eben habe ich das war glaube ich November, dann die Premiere gehabt. Das war mein erstes Ding.
Hättest du damals gedacht, dass das alles solche Dimensionen annimmt?
Natürlich nicht. Also für mich war das eigentlich so ein Versuch. Ich hatte auch schon große Panik, ob ich das so gebacken kriege. Und es war aber damals eine Studioproduktion und damals hatte ich auch sehr wenig Erfahrung. Und da haben wir mit meinem Kollegen Matthias Freund habe ich damals auch intensiv im Studio rumgebastelt an den Tracks und ganz viele Proben bin ich gegangen und war sehr unsicher. Und ist aber eigentlich sehr schön geworden und mir gefällt es auch heute noch. Die so neu arrangierten Stücke, die sind ja nicht von mir komponiert gewesen, sondern so modern arrangiert. Und es war auf jeden Fall für mich eine große, aufregende Sache damals. Und ich hatte natürlich schon gehofft, dass es dann Folgeaufträge gibt. Und die kamen dann ja auch.
Hast du eine Ahnung, wie viele Aufführungen du jetzt schon begleitet hast, also insgesamt?
Also ich habe, glaube ich, so pro Jahr hatte ich dann so ungefähr zwei Produktionen, wo ich mitgemischt habe in verschiedener Weise. Und das sind ja jetzt schon, was sind das jetzt, 5, 6 Jahre, schlecht im Rechnen. Also schon eine ganze Latte an Sachen, weil ich habe ja noch drüber hinaus auch Konzerte haben wir gemacht im großen Haus oder im Foyer. Also lauter kleine Sachen. Wenn ich das zusammenzähle, komme ich da schon auf eine Menge schöne Sachen.
Und du machst ja nebenher links und rechts des Weges ja auch noch nicht gerade unwesentlich viel, ne?
Ja, man muss. Ja, also ich bin ja praktisch als Freiberufler auf allen Baustellen zu Hause. Theater ist die eine Sache, wo ich eben ja nur als Gast im Theater Ulm geholt werde, wenn es jetzt so die Abteilung Rock'n'Roll ist, sage ich mal, frech, weil es gibt ja ein großes, wunderbares Musiktheater mit Orchester und sehr vielen tollen klassischen Musikern, die ja das normale, sage ich mal, Repertoire abdecken und eigentlich immer nur dann, wenn es heißt irgendwie Band muss her, Pop, Rock, dann werde ich halt manchmal gefragt und mache das natürlich gerne.
Schönes Wortspiel, Band muss her.
Oh yeah.
Ja, da sind wir dann. Da kommen wir später dazu, weil das spielt ja dann schon, also das geht ja dann schon in die neue Spielzeit. Zunächst bleiben wir einfach jetzt mal bei der aktuellen Produktion. Mit der möchte ich auf jeden Fall beginnen und über die möchte ich nachher ausführlich mit dir reden. Das ist das Herrengedeck, dieses leicht versoffene Stück. Eigentlich müssten wir eine Flasche Schnaps stehen haben und eine Kiste Bier.
Haben wir doch.
Das dürfen wir nur nicht sagen. Ne? Wir sind ja noch in der jugendfreien Zeit. Okay, wir hören jetzt mal rein. Du hast Musik für heute mitgebracht, jede Menge. Und zwar aber nicht Musik original aus den Theaterstücken jetzt, sondern du hast die Originale mitgebracht. Und warum es Originale gibt und warum es die Fälschung gibt, das klären wir dann nach Ohne dich von Selig. Genau. Heute bei uns zu Gast ist Ariane Müller, eine Musikerin, die man in unserer Region kaum mehr vorstellen muss, so viel wie sie zurzeit präsent ist mit ihrer Revue Thank You for the Music, den Roxy Horrorabenden und aktuell auch wieder in fast immer ausverkauften Haus im Ulmer Theater mit dem Kneipenmusical Herrengedeck. Ganz kurz, Ariane, für alle Hörer, die nun nicht wissen, von was wir eigentlich reden, was ist das Herrengedeck?
Das Herrengedeck ist ein musikalischer Abend, der darauf baut, dass fünf Männer, also in absurden und äußerst geschmacklosen Kostümen, nacheinander in eine Kneipe kommen, begleitet von zwei Musikern und den ganzen Abend ausschließlich in Songtexten sprechen, singen oder grölen und die trotz der Songzitate versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Und das gelingt ihnen auch. Also die ist jetzt nicht äußerst kompliziert, aber es sind fünf Figuren, die in Beziehung zueinander stehen und alles, was da abgeht, wird quasi eben in Songzitaten gesagt und wenn dann irgendwann alles gesagt ist, dann gibt es noch eine ordentliche Keilerei und ein Besäufnis hinterher. Also es ist sehr lustig geworden, auch aufgrund dieser fantastischen Schauspieler, die ich da in der Produktion habe.
Also jetzt muss ich habe es selber gesehen, ich war auf der Premiere und ich möchte jetzt einfach, ich habe es glaube ich auch hier on air schon mal gesagt, ich möchte einfach an dieser Stelle auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch dazu, denn ich gehöre zu diesen Menschen und ich glaube zu diesen Menschen gibt es ziemlich viele in Ulm, die das sehr großartig finden, was du mal gemacht hast mit Herrengedeck, vor allem auch die Arbeit, die dahinter steht, dieses filigrane Bausteinsystem, ein Stück tatsächlich aus Songzitaten aufzubauen. Und es ist dir über eine Zeit von, ich glaube, um die 90 Minuten herum auch gelungen, das aufrechtzuerhalten. Allerdings gab es mit Sicherheit auch Leute, die das unwahrscheinlich schlecht fanden. Ich erinnere mich an ein Zitat, was du auf Facebook geschrieben hast nach der ersten Vorpremiere.
Ach so, ja, da haben bei unserer Preview an Silvester ein paar ältere, also sehr ältere Leute in der Pause entrüstet das Theater verlassen mit den Worten sowas niveaulos hau ich ja noch nie gesehen. Und das hat mich da total bestärkt in meiner Arbeit. Also es war so ein bisschen, die coolen Leute in Anführungsstrichen sind geblieben und haben die Schauspieler und Musiker voll gefeiert und ein paar waren halt völlig verstört, weil es ist natürlich auch ein etwas gewöhnungsbedürftiges Prinzip. Es ist kein Theaterstück, es ist aber auch kein Konzert, es ist kein Musical in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein riesen Potpourri mit einer absurden, trashigen Handlung, das muss man schon mögen.
Ja, ich glaube, das Wort Trash, das du gerade benutzt hast, das trifft es eigentlich auch ganz gut im positiven Sinne. Also ich habe mich sofort erinnert gefühlt an die Dopiumabende, die es vor vielen Jahren im Ulmer Theater regelmäßig gab. Ich glaube, damals alle vier Wochen oder so, die eigentlich vollgepackt waren mit diesen trashigen Ideen. Und ich glaube, das tut den Schauspielern, aber auch dem Publikum manchmal ganz gut, wenn es dann nicht auf die hohe Ebene geht. Aber jetzt mal ganz zurück an den Anfang. Sag mal, wer ist eigentlich auf die Idee von Herrendeck gekommen?
Ja, kein Herr, sondern ich tatsächlich. Also ich habe halt schon länger mit dem Gedanken gespielt, so ein Stück, was aus nur aus Textfragmenten besteht, mal zu arbeiten und hatte das schon länger im Hinterkopf. Und Andreas von Stuttnitz hat mir dann, also der Intendant des Theaters, für die, die es vielleicht nicht wissen, hat mir eben einen Podiumabend angeboten mit fünf Schauspielern. Also erst waren es sechs, dann fünf. Alles Männer, weil eben parallel im großen Haus ein Frauenstück ein großes spielt. So also von wegen, die habe ich übrig, kannst du was mit denen machen? Und dann habe ich lange gegrübelt und eben überlegt, dass ich halt einen klaren Ort brauche, wo treffen sich Männer, wo sind nur Männer, dass es irgendwie Sinn macht. Kam natürlich über Fußballplatz, Fitnessstudio, alles Mögliche. War ich dann irgendwie ziemlich schnell bei der Kneipe, weil ich natürlich auch viel Musik gehört habe und es gibt auch viel zu dem Thema. Und dann habe ich eben, und das ist jetzt schon fast ein Jahr her, habe ich angefangen, einfach wie verrückt Musik hören, sammeln, Texte basteln und dann so quasi eine basale Fassung entwickelt für die 5 Figuren. Und muss aber sagen, dass wir dann in dem Probezeitraum wahnsinnig viel gearbeitet haben. Also die Schauspieler haben da unheimlich viel zu beigetragen, die Figuren zu formen und auch hatten noch neue Ideen. Da kommt man dann oft an so eine Stelle, jetzt müsste noch ein anderes Zitat her und dann grübelt man so zusammen und dann fällt ihm einen noch ein, ja, tausendmal berührt, weine nicht, wenn der Regen fällt, irgendwas. Und dann wird es in die Fassung reingebaut und so haben wir da echt gemeinsam das noch viel extremer verändert, als ich gedacht hätte, aber es ist total im Positiven.
Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es war zuerst das Skript da oder dann die Songs, sondern es war so eine Sache, die sich gegenseitig entwickelt hat, oder?
Ja, es gab halt einfach ein paar Songs, von denen ich schon immer dachte, Mensch, die sind irgendwie so szenisch. Das ist, also jetzt gerade, was wir gehört haben, zum Beispiel Ohne dich, Selig ist ein Song, ich liebe den sowieso, habe ich damals rauf und runter gehört und ist halt so viel, so dieses Weltschmerz-Ding von so einem verlassenen Mann, das ist einfach, finde ich, das ist schon Theater. Wenn das jemand singt, da steckt so viel drin und es singt zum Beispiel auch ganz wunderbar der Volkram Zische am Anfang, also im Herrengedeck gleich zu Beginn. Und es ist einfach ein Song, da dachte ich mir, da muss man nicht viel machen, also der hat so viel Message, der Text ist so schön. Und dann gibt es andere Songs, die wiederum sowas wie Junge von den Ärzten. Ich meine, das ist halt total lustig, wenn man das den Vater zum Sohn singen lässt. Mhm. Mit diesem Text, der natürlich eigentlich ganz anders gedacht ist. Also von Farin Urlaub ist ja ironisch. Aber wenn der das ernsthaft bringt, das ist, finde ich, großartig. Das passt, da muss man nicht viel machen. Andere Sachen, da habe ich ganz viel basteln müssen, dass es so dialoghaft wird und so richtig durcheinander alles quirlen. Aber ein paar Songs, da wusste ich gleich, okay, der passt genau in die Situation und das funktioniert auch.
Hast du eine Ahnung, wie viele Songs es insgesamt sind? Hast du das jemals mal gezählt?
Ich habe irgendwann mal, musste ich so GEMA-mäßig eine Liste machen und da hatte ich aber, ich habe nicht durchgezählt, aber ich hatte auf jeden Fall 60 Bands oder so schon, die angesungen werden und da waren jetzt die kleinen Fummel noch gar nicht mit bei. Also ich habe auch schon mal aus Spaß gesagt in einem Interview, das ist ein Liederabend mit 1000 Songs, also alles an einem Abend und dann kann man auch wieder heimgehen.
Das ist einmal das deutsche Songbook innerhalb von 90 Minuten von 45 oder ich weiß nicht, ich war mal 48 bis 2012.
Ja, ich muss sagen, es ist tatsächlich so ein Rundumschlag. Ich habe da wirklich so, also stilmäßig ist da von Schlager über Hip-Hop, Rock, Punk, wirklich eine neue deutsche Welle. Ich glaube, dass wir da tatsächlich alles ankratzen, was das deutschsprachige Lied gut so hergibt. Und Liedermacher und ja, Deichkind, Reggae, Zeug, also Jan Delay, also alles irgendwie so zusammengequirlt. Man kann echt sagen, deutsche Musik, ein Auszug.
Und also du hast dir das Skript zurechtgelegt, du hast dir Songs zurechtgelegt und dann habt ihr irgendwann mal angefangen. Hattest du von Anfang an ganz klare Vorstellungen, welche Personen du oder wie viele Personen du hast? Hattest du eine klare Vorstellung davon, was du für eine Band haben willst oder hat sich das dann erst entwickelt mit dem Anfang der Proben?
Nee, das war natürlich schon, im Theater wird das ja auch festgelegt. Ich wusste dann, ich habe die 5 Schauspieler und dann, ich kenne die ja auch vom Alter und vom Typ her und so und habe dann für die schon mal basale so Figuren eben erfunden, wo ich aber sagen muss, das haben die Schauspieler wirklich dann in Eigeninitiative dann Deluxe weiterentwickelt. Das sind ja alles Profis und bei Musikern war halt für mich gleich klar, okay, Matthias Freund, den brauche ich an der Gitarre. Wenn man auch so viel so Punk- und Rocksachen macht, braucht man die Gitarre und ich kann selbst nicht spielen, weil ich ja eben inszeniere und leite. Hätte aber immer gerne einen zweiten Musiker gehabt, das war dann schwierig und habe dann schließlich meinen Regieassistenten, den Martin Borowski, zum Musiker ernannt. Der hat sich nämlich als total guter Gitarrist und Bassist rausgestellt und auch ein sehr humorvoller Typ und auch ein totaler Musiknerd, so wie ich. Das hat sich super ergänzt Und der spielt jetzt tatsächlich in den Vorstellungen Bass und Gitarre zusammen mit dem Matthias Freund als kleine reduzierte Band. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also das ist eine gute Mischung.
Na gut, ab einem bestimmten Punkt wird es ja dann Trio.
Genau, ich habe nämlich noch einen Schauspieler, den Jörg-Heinrich Bentin, der ein sehr guter Gitarrist ist und der Ende des ersten Akts sozusagen auftritt und dann irgendwann zur Gitarre greift, sodass es auch eine musikalische Steigerung hat. Der Matthias Freund geht dann zum Schlagzeug und dann haben wir so eine richtige kleine Dreier-Kombo am Ende, die da, würde ich sagen, sehr amtlich spielt, dafür, dass es eigentlich nur ein Profimusiker ist.
Ja, das Interessante ist ja, dass es, also mir ging es zumindest so als Zuschauer, dass es dir eigentlich relativ schnell gar nicht mehr auffällt, dass es eine Minimalsbesetzung ist. Also das habt ihr eigentlich super hingekriegt.
Ja, das war auch echt schwierig, sage ich mal. Also das auch musikalisch irgendwie dann auf einen grünen Zweig zu bringen, weil klar, die Schauspieler sind Schauspieler, das machen sie super, aber die müssen halt auch dann ständig switchen zwischen Sprechen und Singen und Spielen und dann noch an Instrumente. Zum Beispiel der Gunther, das Gunther Niklas, wunderbarer Schauspieler, der den Barkeeper spielt, der macht diverse Percussion und Flöten, Instrumente auch noch parallel, muss Requisiten räumen und also das, die sind alle höchst beansprucht und jeder gibt da wirklich alles. Das ist echt ganz großes Kino, finde ich.
Und dann muss er auch noch die Nebelmaschine bedienen.
Ne? Richtig. Aber immer nur, wenn er einen durchzieht.
Und dann kommen aber richtig die Rosenwolken. Ne? Sehr schöne Idee auch. Ne? Kann man sagen, dass du jetzt mit dem... Matthias ist ja jemand, mit dem du schon sehr, sehr lange zusammenarbeitest. Ne?
Ja, genau. Also seit,
ich glaube, der gehört ja irgendwie zu deiner Stammcrew.
Ne? Der ist eigentlich immer mit dabei, weil der kann so vieles, dass man ihn immer gut gebrauchen kann.
Jetzt, wo war denn eigentlich deine Aufgabe bei diesem Stück? Du hast es zusammengefügt, du hattest die Idee, du hast es und dann hast du dann auch ein Stück weit losgelassen. Du hast ja gesagt, die Schauspieler haben dann auch mitentwickelt. Hat Matthias dann zum Beispiel auch so ein bisschen die musikalische Leitung übernommen und du hast dir das einfach von außen angeguckt und hast gesagt, okay, das wird?
Ja, das war tatsächlich so ein Punkt, wo man wirklich sich rausnehmen muss. Also ich habe die musikalische Einstudierung am Anfang mit den Schauspielern selber gemacht, auch so am Klavier. Erstmal alles festlegen, Tonarten und so. Und als dann die Schauspieler so halbwegs safe waren, kam dann eben Matthias dazu mit Gitarre. Dann hat er auch sehr viel mit arrangiert, wie er und der Martin sich das wiederum aufteilen. Oder auch mit Jörg, so Bass, Gitarre, Schlagzeug. Dann habe ich mich da wieder rausgenommen und mehr von außen drauf geguckt, dass es auch, wie klingt es, wie wirkt es und so. Es ist auch für mich zum ersten Mal, dass ich in der Produktion nicht selbst mitspiele, also nicht auf der Bühne sitze, sondern dass ich wirklich nur in Anführungsstrichen inszeniere und das so anleite. Und es war auch hart, weil man fühlt sich immer so gezwungen, jetzt da mitzumachen oder Einsätze zu geben. Und ich habe auch, da haben sich Leute schon kaputt gelacht, wie ich selbst bei der Generalprobe noch da immer am Schnippen und mit rein singen und total am Durchdrehen bin, weil ich es überhaupt nicht aushalten kann, so nicht quasi nicht jetzt mithelfen zu können. So.
Aber nach der Premiere warst du zufrieden mit den Jungs?
Total. Also ich saß oben dann beim Licht und habe mir auch schon manche Haarsträhnen rausgerissen, weil es einfach wahnsinnig, ich stecke da halt so tief drin und denke mir, warum kommt ihr jetzt nicht ein bisschen früher auftreten, da das Tempo schleppt, total durchgedreht. Aber die waren super und ich war total happy hinterher. Es war auch alles gut, also die machen das ganz prima.
Der Junimond im Original von Rio Reiser. Wir haben jetzt eine andere Version gehört. Welche war das denn?
Das war jetzt von Echt.
Echt.
Mhm, echt wahr.
Echt wahr. Kommt unter anderem auch vor in besagtem Herren-Gedeckstück, über das wir schon ausführlich gesprochen haben. Ich möchte noch ein bisschen dabei bleiben. Ihr seid ja jetzt mittendrin. Das Ding rennt wie verrückt. Gibt es überhaupt noch irgendwann irgendwo irgendwie Karten?
Ja, die letzten Vorstellungen waren alle ausverkauft und auch der im Podium im Februar sieht es, glaube ich, auch schon ziemlich eng aus. Aber wir sind am 10. Februar, das ist der übernächste Sonntag, der Faschingssonntag sozusagen, sind wir auch im großen Haus mit dem Stück, wo wir auch nochmal eine neue Besetzung haben. Also ich spiele da mit der kompletten Band. Das heißt, wir haben Drums, Mann, also Transvestheit, spiele ich das Klavier, sodass wir, und wir haben natürlich dann auch noch die Schauspieler, die ihre Sachen machen, also ein schönes, großes Arrangement, an dem wir auch gerade arbeiten und hoffen so das Ganze nochmal eine Stufe cooler zu machen fürs große Haus, wo natürlich die, man hat nicht die Nähe im Podium, die sehr schön ist, man ist ja wirklich so nah dran, aber man hat natürlich andere Möglichkeiten und die wollen wir ein bisschen nutzen, soweit es die Probezeit zulässt, weil es natürlich immer sehr, im Theater immer alles sehr eng disponiert wird. Aber ich freue mich sehr und habe da dann meine quasi komplette Band mit bei und darf auch endlich selber mitspielen, da gierig ja schon seit der ersten Probe danach und freue mich sehr mit Schnurrbart auch mal aufzutreten.
Was machst du mit deinen Haaren?
Ja, ich werde wahrscheinlich, ich war jetzt noch nicht in der Maske, aber ich werde wahrscheinlich irgendeine blöde Perücke bekommen. Die Haare sind weg, ich kriege ein Schnurrbart und ein Holzfällerhemd und gehe als ganzer Kerl mal auf die Bühne.
Mhm, okay. Wie viele Songs gab es, die du eigentlich hättest drin haben wollen, die nicht reingekommen sind?
Ja, so 2000. 580. Nein, es ist unglaublich, wie viel schöne Sachen es gibt. Und wenn man da intensiv recherchiert, da findet sich halt nur ein Goldstück nach dem anderen und man weiß gar nicht, es gibt wirklich viel zu viel tolle Sachen. Also man muss sich beschränken, man muss natürlich auch irgendwie Mainstream bedienen. Das Zitate funktionieren ja dann nur, wenn sie erkannt werden. Und das war schon, also ich habe, wir hatten eben kurz davon gesprochen, ich habe irgendwann mal im Facebook so einen Aufruf gestartet, was sind eure deutschsprachigen Lieblingssongs, und da kamen da irgendwie 150 Kommentare und ich habe alles durchgehört und wirklich so viel schon entdeckt und dachte mir, oh mein Gott, das muss rein und das und das und das, und dann, ich habe mich da so ein paar Tage in Wien verkrochen und eingeschlossen und nur Musik gehört und an der Fassung gearbeitet und selbst da musste ich mich beschränken. Später ist wieder was rausgeflogen und ich habe auch zur Premiere allen Beteiligten eine CD geschenkt mit den Bonustracks, nur so die, die mir am meisten wehgetan haben, dass die nicht mit drin sind. Und das sind, weiß ich, so 20 Songs oder so, aber es ist klar. Man weiß ja nicht, ich bin auch ein Musiknerd und ich weiß ja nicht, wo anfangen, wo aufhören.
Ich glaube, das ist auch ein Stück, was ganz insbesondere Musiknerds eigentlich extrem klasse finden. Also ich rede jetzt natürlich ein Stück weit auch von mir selber, ne? Weil wenn man sich überlegt, das ist eigentlich ultimativ ein Abend ausschließlich aus Songzitaten, in diesem Fall eben die Deutschen, das ist ja eigentlich der pure Wahnsinn. Ich glaube, das ist so das typische Ding für Leute, die ganz viel Musik hören, weil du denkst ja manchmal, vor allem glaube ich gerade so als Twen oder so, wenn du dann so einen gewissen Fundus an Songs hast, du denkst ja manchmal auch in Songs, also du lebst die Songzitate, und ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, oder?
Absolut, ja. Also es gibt einfach so Situationen, wo man auch, wo einem ein Zitat einfällt im normalen Leben, und eben, das ist ja auf der Bühne nicht anders. Und also ich denke, alle meine Freunde auch, die wirklich entweder Musiker sind oder beim Radio oder so, die rasten natürlich total aus bei der Idee, schon allein in Songtexten zu sprechen. Das Lustige ist eher, dass es dann auch Menschen gibt im Publikum, die das Stück voll lustig, voll toll finden, und aber dann sagen mal so, komischer Text, aber die das gar nicht kapiert haben sozusagen, dass das alles Zitate sind. Das ist halt, die das dann
komischer Text.
Nehmen, ja, die nehmen das dann halt als ein Stück, was sie lustig finden und cool und immer wieder Lieder, aber die das Prinzip gar nicht praktisch erkannt haben. Das ist natürlich dann total absurd für jemanden wie mich oder meine Freunde, die jedes, also du hast ja auch vorhin gesagt im Gespräch, du hast jeden Song erkannt eigentlich.
Es gibt zwei, glaube ich, wo ich gesagt habe, okay, ja, muss ich jetzt aussteigen. Ich glaube, zweimal ist mir passiert, wo ich gedacht habe, das geht jetzt nicht, was ist
okay,
das?
2 von 80 ist ja auch nicht so viel, ne?
Ja, das sind die Musik, die Radiofreaks halt, ne?
So, ja, klar. Aber man kann es also auch genießen,
Leben,
wenn man es nicht erkennt.
Mein Leben ist ein Rock'n'Roll-Song, ne?
Yes.
Es war ja auch so, wir hatten in der letzten Ausgabe unseres Theater-Specials, die wir hier bei Plattform machen, hatten wir ja den Martin Borowski und den einer der Hauptdarsteller.
Volkram.
Den Volkram, genau. Und Volkram hatte ich darauf angesprochen, ob es ihm denn leichter gefallen sei, seinen Text zu lernen, weil er nur aus Songzitaten besteht, was er mir eindeutig bejaht hat. Fand ich dann auch ganz interessant. Also unsere Popkultur hat uns da schon so weit geschult, klar, dass es einfacher ist, in Songtexten zu sprechen, als einen Text auswendig zu lernen.
Ja klar, es geht ja so weit, dass im Herrengedeck teilweise, wenn jemand nur einen Satz sagt, also das ist dann gar nicht der ganze Song, dass das Publikum den schon weiter singt sozusagen. Also ich habe jetzt keine Ahnung, nur eine Zeile, Und dann machen die Leute da das fertig sozusagen. Also das ist, klar, das ist so drin, wenn man zu irgendjemandem sagt, hey, weine nicht, wenn der Regen fällt, dann sagt er damm, damm, ob er will oder nicht. Das bohrt sich so in die tiefsten Gehirnregionen rein. Das ist so. Und bei mir ist es natürlich auch extrem. Ich laufe durch die Gegend und denke ständig an Musik, an Sachen und das... Klar, das kann ich dann auch nicht abschalten auf der Bühne.
Du hattest vorher so in einem Nebensatz gesagt, manche Stücke sind dann einfach auch verschwunden aus dem Ablauf, weil sie vielleicht doch eben nicht ganz so kommerziell waren, weil sie doch zu sehr Indie waren. Habt ihr da sehr häufig diesen Abstrich gemacht und gesagt, nee, das können wir jetzt nicht nehmen oder weil es einfach dann zu, ja, es ist ein Songzitat, aber kein Schwein kennt's.
Ja, das gab's halt schon sehr viel oder auch einfach, ich hatte auch eine Menge Songs am Anfang drin, die ich einfach super finde, wo aber dann einfach klar war, die Situation geht vor, also es muss passen, ist wichtiger, als dass der Song besonders cool ist, sozusagen. Mhm. Also es gibt auch so aktuelle Bands, wo ich sag, die Türen und Kraftklub und alles und Sportfreunde gibt's halt super Sachen, aber die einfach in die Situation nicht so bombig reingepasst haben, dann man merkt, das ist jetzt irgendwie nicht so organisch und dann fliegt so ein Song halt auch raus, auch wenn es sehr weh tut und Tokotronic-Sachen und Kinderzimmer-Productions, was ich alles drin hatte, wo dann auch zu Recht dann auch der Dramaturg sagt, was soll das, was ist das, das kennt kein Mensch. Ich mir, Moment mal, wir sind hier in Ulm. Nee, aber klar, es gibt immer Nummern, wo man wirklich mit weinenden Augen die dann streichen muss und tja, so ist es halt ein schmerzhafter Prozess.
Ein schmerzhafter Prozess. Wenn wir jetzt, ich glaube, an dem Punkt möchte ich jetzt einfach mal den Herrengedeckel drauf machen.
den Bierdeckel.
Den Bierdeckel drauf machen. Aber du hast jetzt noch was Schönes rausgesucht. Und zwar eine Nummer, die es nicht geschafft hat, ne?
Genau, eine Nummer, die immer ein Hin und Her war, weil ich liebe die Nummer total und auch gerade der Volkram, der die ursprünglich singen sollte, liebt sie auch und es war einfach, es hat nicht so richtig reingepasst, wir haben das ersetzt und jetzt kommt hier gleich von den Ärzten der halbe Love-Song ein wirklich schönes Lied, leider nicht im Herrengedeck dabei.
Das also eine Nummer, die es nicht ins Herrengedeck geschafft hat. Und heute zu Gast bei uns Ariane Müller. Ich glaube, man muss sie zumindest in unserem Sendegebiet nun wirklich nicht mehr vorstellen. Du bist fast so was wie Omnipräsentin in den vergangenen Jahren geworden. Ich meine das jetzt nicht böse. Mit deiner Band auch, mit der Ariane Müller Band, darf man die so nennen oder soll man die so nennen?
Na, aber klar doch.
Aber klar doch. Ein
wohlklingender Name.
Genau, mit denen stehst du jetzt am 10. war das, Februar, auf der Bühne des Großen Hauses als Herrengedeck The Big One.
Die Männerkapelle. Die heißt dann übrigens Herr Müller Band an dem Abend.
Herr Müller Band, ja. Und du bist dann ja auch Herr Müller dann, ne? Mh. Klar. Was sonst? Und mit dieser Band verbindet dich ja auch noch deutlich mehr. Also man sieht dich ja wesentlich öfters auf der Bühne mit ihnen. Unter anderem zum Beispiel in einer Revue, wenn ich das so mal nennen darf, die sich da Thank You for the Music nennt. Und die inzwischen, wenn ich das jetzt richtig nicht falsch sage, zwei Teile schon hat, zwei Auflagen gefunden hat. Thank You for the Music, eine 80er-Revue oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Thank You for the Music 1 war ein ziemlich kurzfristig und schnell zusammengebastelte Musical-Gala für die große Benefizaktion 100.000.
Ah ja, okay.
Das wurde ziemlich kurzfristig, wurde ich da angefragt und wir haben es auf der Wilhelmsburg damals gemacht im Zuge von der Rocky Horror Show und war ein Wahnsinnserfolg, also mit so super Einspielungen für Geld für Waisenkinder und so. Also war super. Die haben wir dann auch noch im Winter im CCU gespielt und dann haben wir letztes Jahr den zweiten Teil rausgebracht. Da haben wir uns allerdings jetzt gar nicht mehr so Musical-Gala-mäßig präsentiert, sondern haben eine kleine Story geschrieben, die auf so James-Bond-Filmen basiert und das dann so mit lustigen Sequenzen und dann eben ziemlich fetten Shownummern so quasi die Story erzählt. Also die Story ist auch wirklich sehr albern und sehr dünn, aber ein schöner roter Faden und die Nummern waren dann eben von Bond-Nummern bis über Pop-Nummern und so Gala-Geschichten, so Las Vegas-Style, also so in der Art war der zweite Teil eben ganz anders als der erste.
Ist das was, wo du weiterhin noch dran arbeiten wirst oder war es das jetzt mit dem zweiten Teil?
Ja, wir haben jetzt ein paar Mal gespielt und waren auch sehr viele Leute schon da. Jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also wir sind da auch, da stehen jetzt auch wieder Gespräche an, wie es weitergeht. Thank you for the music. Gibt es den dritten Teil? Wenn ja, wann? Also es wäre, natürlich war die Idee, auch den im Sommer einen dritten Teil zu machen, aber weil da eben her auch auf der Burg uns die Beteiligten von Thank You for the Music eben in erster Linie auch mich sehr in Beschlag nimmt, habe ich gesagt, das schaffen wir nicht. Jetzt muss man mal gucken. Aber grundsätzlich ist das eine schöne Sache. Das sind super Künstler, das Henrik Wager dabei, das ganze Ballett vom Theater Ulm, eine Band, die ich noch aufgeblasen habe mit zusätzlichen Bläsern und Percussion und super Kostüme, hat uns der Walter Feucht Kostüme vom Pompduck ausgeliehen, die irre sind und also es macht echt Spaß, ist eine super schöne Sache.
Das habt ihr im CCU gespielt?
Genau, im Januar.
Und darüber hinaus bist du ja jetzt nicht nur mit Thank You for the Music und auf der Theaterbühne, sondern du treibst dich ja auch noch regelmäßig im Roxy rum.
Ja, das ist halt so nah von da, wo ich wohne.
Ach so, deswegen, jetzt verstehe ich es, jetzt habe ich es kapiert. Da macht ihr die Roxy Horror Show. Was ich wie ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ja gut, okay, netter Gag war da die Zeit der Rocky Horror Show oben und es hat sich aber irgendwie super etabliert und ist absolut ein stehendes Ding geworden und ist eigentlich eine Karaoke-Show, oder?
Genau, es ist praktisch eine Live-Karaoke-Show, sowas gibt es irgendwie in größeren Städten schon länger und in Ulm, aber soweit ich weiß, gab es das noch nicht. Einfach halt das Konzept, Leute auf die Bühne zu holen, die Bock haben zu singen und das zu versuchen mit einer Live-Band, was natürlich ein sehr riskantes Unterfangen ist und das macht das Ganze halt so interessant und auch lustig. Also ich moderiere den Abend auch selber und das ist halt auch teilweise echt grenzwertig, weil ich einfach so drauf loslabe, aber es ist immer witzig, es kommen total schräge, verrückte Leute auf die Bühne, manche singen irrsinnig gut, manche kacken total ab, aber es ist irgendwie immer nett und ein Spaß und auch als Band kommt man irre ins Schwitzen, weil die Leute können dich ja auch echt, die können dich so raushauen, wenn die irgendwie da taktisch springen und so und es ist halt, die Leute lieben es, glaube ich, im Publikum auch, weil es ist halt, du bist live dabei und es ist alles echt und da kommen einfach dann, wie gesagt, durch alle Altersklassen, also Männer, Frauen, junge, alte, Kinder, Rentner kommen auf die Bühne und singen jetzt ihren Song und das, man weiß überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Das ist schon sehr, ein sehr spannendes Format, sag ich mal, und sehr lustig. Also es ist sicherlich musikalisch keine Glanzleistung oder dass man da wahnsinnige Momente erlebt, die einen total, also ich weiß nicht, der eine oder andere vielleicht schon, aber es geht da nicht um musikalische Qualität, sondern einfach um dieses Live-Ding, das zu machen. Und das ist schon witzig.
Also es ist mehr eine Party als ein Konzert.
Genau, es ist auf jeden Fall eher ein Comedy-Musikformat als jetzt ein ernstzunehmendes musikalisches Ding. Das kann es nicht sein ohne Proben.
Wie funktioniert das dann? Ihr stellt die Songs ins Netz oder man kann die aussuchen oder wie kommt das?
Also es ist praktisch, es gibt im Netz eine Liste mit Songs, die wir quasi vorbereitet haben, die wir auch im Repertoire haben. Das sind so, weiß nicht, 60 bis 80 Lieder oder so. Da kann man sich jetzt einfach was raussuchen. Aber wir bieten auch an, welcher Service, wir bieten an, Wünsche anzunehmen und haben dann jedes Mal, ich sag mal so 3 bis 5 Nummern dabei, die sich jemand speziell gewünscht hat. Wir proben den Song für die Person und dann geht's ab. Und das ist natürlich, erstens ist es für uns eine gute Sache, um fit zu bleiben und auch mal was zu spielen, was man sonst nicht macht. Und für die Leute ist es natürlich unter Umständen ein totales Highlight, so ihren Song, den sie selber voll geil finden. Echte Band spielt den amtlich runter und die können da abzocken. Macht schon Spaß.
Ist euch schon mal passiert, dass ihr echt mal Gänsehaut gekriegt habt? Das war jetzt der Wahnsinn?
Ja, schon. Also es gab immer mal wieder Leute, die da irgendwie auch so emotional und so geil gesungen haben, wo man echt plötzlich so staunend rüberguckt und sich denkt, was ist denn das jetzt? Das ist ja, oh yeah. Oder dass es auch so witzig ist, dass Leute so performen und tanzen da gleich noch zu dritt oder was. Dass man echt sich verspielt oder so vor Lachen. Also das kommt alles vor. Das ist schon ein Bad der Gefühle, sag ich mal.
Okay. Ja, und als ob es jetzt noch nicht genug wäre.
Ja, diese Frau Müller, ja.
Die Frau Müller, also die ist irgendwie echt, ich sage ja omnipräsent. Also im positivsten Sinne, es ist ja kein Schrott, was du machst und du gehst uns ja auch nicht damit auf die Nerven, sondern du unterhältst eine Stadt.
Beruhigt mich jetzt, aber danke, Rainer.
Ja, also wenn es mir auf, also wenn es mir nicht gefällt, bin ich immer so ehrlich und sage das. Ich sage das auch hier im Radio. Und was mir aber wirklich echt saugut gefallen hat, ich muss jetzt sagen, ich war ja weder bei Thank You for the Music, noch war ich bisher bei der Roxy Horror Show, wo ich aber gerne war und auch schon zum zweiten Mal war, das war Frohes Fest. Das habe ich einmal in der kleinen, intimen Atmosphäre erlebt, oben in der Bastion, wie nennt sich es genau?
Ja, Theater in der Bastion.
Theater in der Bastion. Und letztes Jahr, ist das schon ein neues Jahr, habt ihr richtig aufgeregt und habt das auf die große Bühne im Roxy gebracht. Wow, Wahnsinn. War das deine Idee?
Im Grunde schon. Also wir haben halt in der Bastion all die Jahre immer gespielt. Einmal waren wir schon im Podium mit dem Gastspiel und die Chefin vom Roxy, die Laurence Lachnit, die kam eben ein Jahr vorher in unsere Vorstellung und hat uns dann gefragt, ob wir nicht Lust haben, als Gastspiel ins Roxy zu kommen, in die große Halle. Und wir sind also, Theater in der Bastion ist ein basisdemokratisch geführter Verein, wo ich Vorstand bin, aber da hat jeder eine Meinung, oh ja, wird viel diskutiert. Nee, und da haben wir einfach dann uns bequatscht, wollen wir das machen, haben wir da Lust drauf und das war dann ein einstimmiges Ja und dann haben wir das eben in Angriff genommen und auf die große Bühne gebracht mit viel Angst, Schweiß und sind ja alles quasi, Theater in der Bastion ist ja wie ein Freundeskreis, das sind alles Amateure eigentlich, fast alles, ja, und da war die Angst auch schon von vielen groß, jetzt die große Bühne, boah, die Halle, aber hat wunderbar geklappt und war richtig schön.
Es hat erstaunlich gut geklappt.
Selbst auch besonders bei technischen Sachen hatte ich ja große Angst, weil die Leute keinerlei Mikroport-Erfahrung haben und die Band habe ich dann auch noch vergrößert auf 6 und so ganz junge Musiker mit reingenommen, dass die mal was lernen. Nee, und dann dachte ich schon, oh je, das hat echt viel Potenzial, jetzt schief zu gehen, aber alles glimpflich abgegangen, super, funktioniert, schöne 2 Tage im Roxy gewesen.
Wird jetzt aber nicht, ist jetzt nicht das Ziel, quasi diese Theaterproduktion immer aufzublasen, sondern ihr geht auch wieder zurück in eure,
ja, also,
in eure Mauern.
Ja, also im Grunde, wir wohnen da erstmal in unserem kleinen Bastionsgebäude, aber bei uns, wie gesagt, das wird jetzt weiter diskutiert, was macht man, alles immer sehr schön basisdemokratisch und da wird dann gerne mal stundenlang diskutiert. Da müssen alle sich einig sein.
Ja, ich glaube, man hat es erkannt, oder?
Ich schon.
Ja, ich glaube irgendwie. Hair, mit Sicherheit eines der ganz, ganz großen und populären Musicals der neueren Popgeschichte nach 45. Kann man so sagen, oder?
Kann man so unterschreiben, ja.
Kann man so unterschreiben. Ihr bringt es auf die Bühne, und zwar auf die Open-Air-Bühne.
So sieht's aus.
Bist du denn schon am Arbeiten?
Ja, klar. Also im Vorfeld gibt es dann natürlich auch schon Sachen zu tun. Es gibt ja Auditions, Castings. Es gibt einen riesengroßen E-Chor, der will erstmal einstudiert werden. Es gibt schon Promo-Veranstaltungen, die man jetzt so noch nicht mitkriegt. Mhm. Und klar, da gibt es schon für den Regisseur, Arthur Castro ist das aus Berlin, und auch für mich und natürlich noch andere Beteiligte schon im Vorfeld was. Aber also richtig in dem Ding bin ich noch nicht drin. Mhm. Also ich habe jetzt auch noch nicht mit Band geprobt oder so, aber ich musste natürlich auch schon ein Arrangement aussuchen, eine Fassung und so weiter. Also man arbeitet da sehr lange dran.
Im Geiste auf jeden Fall schon.
Ja, klar.
Wird es Musik geben, die man aus dem Original-Musical nicht kennt? Also wird noch was Zusätzliches dazu gezaubert oder?
Also da gibt es ja sehr viele
Original
verschiedene,
ist relativ,
genau.
Ne?
Es gibt halt den Film und der hat wiederum Nummern drin, die in der Bühnenfassung nicht vorkommen. Und dann gibt es verschiedene Bühnenfassungen. Es gibt eine London-Fassung, eine New York-Fassung. Und wir haben so eine Art Kompromiss von allem etwas. Also wir haben Nummern drin, die wir künstlich mit reinbasteln, die eigentlich im Film sind. Nehmen wir mit rein und wir haben andere wieder raus. Also es ist eine ganz eigene Fassung, die wir haben werden in Ulm und die wird auch einen eigenen Sound kriegen. Ich hoffe, einen sehr guten. Und wird auch eben, wie gesagt, so sonst nicht zu sehen sein. Also einfach von der Kombination auch an Songs. Auch bei Hair ist es so, dass die Songs nicht unbedingt immer einer Figur so zugeordnet sind, zwanghaft, sondern man kann da ein bisschen mitspielen, wer singt was sozusagen, also abgesehen von ein paar Nummern natürlich, aber beispielsweise Aquarius als Opening kann im Grunde jeder singen. Und da gibt es halt viele Sachen, da hat der Regisseur eben auch ganz frei gesagt, der macht dieses, der macht jenes. Das heißt, es wird schon sehr eigen und also ich bin schon sehr gespannt und freue mich natürlich total drauf. Ich liebe das Stück.
Ja, man hat ja auch in den letzten Monaten, muss man sagen, im letzten halben Jahr immer wieder schon auch gehört, es waren Castings, haben stattgefunden. Ihr werdet relativ viel Statisten brauchen. Weißt du, wie viele?
Also ich will keine falschen Zahlen nennen, aber ich habe auch schon, ich glaube, wir haben auf jeden Fall über 50 Chor, E-Chor, Statisten, Leute, also quasi der Hippie-Tribe wird, also ja, ich glaube, diese Zahl darf ich jetzt auch sagen, ne, die wir quasi zusätzlich zu dem Ballett und den Hauptdarstellern und dem normalen kleinen Chor quasi dazu haben, das ist schon klar, die Burg verträgt es auch, also der Platz ist groß und man braucht einfach richtig einen Tribe dafür. Da haben wir eifrig gecastet und gesucht und auch schon sehr coole Leute gefunden.
Die Bühnenversion wird in Deutsch gesungen?
Nee, also
oder
wir singen
die
Songs,
englischen Originale?
Genau, die englischen Originale sind die Songs, während die Textszenen auf Deutsch abgehen werden. Also genau wie bei der Rocky Horror Show, da haben wir es auch so gemacht. Dialoge auf Deutsch und dann switchen wir ins englische Original, weil die Songs doch oft sehr holperig klingen in der deutschen Übersetzung und man hat einfach die Originale im Ohr. Und also mich stört es auch unglaublich, wenn da einer Wassermann singt statt Aquarius.
Ja, also ganz komisch.
Ne? Ja, das ist einfach scheiße, das nervt. Und wenn man eben, wie gesagt, immer den Film, im Film ist es ja auch so, dass sie dann...
Das ist richtig,
dass sie da immer so wechseln. Das ist zwar auch nicht ganz problemfrei, weil es doch manchmal absurd ist, mitten im Satz die Sprache zu wechseln, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss.
Ich denke, da kann man mit leben, zumal eben, glaube ich, bestimmt der Großteil der Menschen den Film im Kopf hat, wenn man herkennt. Klar, der eine oder andere, ich habe vier oder fünf Mal auf der Bühne schon gesehen, aber ich ganz ehrlich, keine dieser Versionen ist mir so hängen geblieben. Der Film bleibt hängen. Ja, man hat den Film irgendwie 5-6 Mal gesehen im Laufe seines Lebens, wenn so ein alter Sack ist wie ich dann auf jeden Fall. Und hat dann auch diese Figuren im Kopf und da ist ja dann wieder das Ding, man orientiert sich ja dann auch gerne, sieht der denn jetzt so aus wie Burger? Haben wir denn einen? Habt ihr so einen hübschen Mann?
Wir haben Henrik Wager.
Der Mann für alle Fälle.
Der Mann, der alles kann.
Der Mann für alles kann.
Er ist ein großartiger Sänger, Schauspieler, er ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl und er hat es auch schon, die Partie auch schon mal gemacht und ich denke mal auch, man kann ihm noch eine dritte Runde auf der Burg geben. Er hat mit als Jesus bei Jesus Christ Superstar und als Frankenfurter in der Rocky Horror Show schon die Latte ziemlich hochgehängt, was Gesang in Ulm angeht und er ist super. Ich meine, ich spiele auch ständig mit ihm drüber hinaus. Samstag spielen wir wieder ein kleines Konzert und er ist einfach super, unkompliziert, nett, prima. Er ist toll und ich freue mich unglaublich, dass man ihn besetzt hat.
Okay. Und wir haben jetzt auch schon 16.57 Uhr. Das heißt, wir sind eigentlich so ziemlich am Ende der Sendung angekommen. Ich glaube aber noch kann man überher auch gar nicht so viel reden, verraten. Soll man vielleicht auch noch, vielleicht darfst du auch noch gar nicht so viel sagen. Wir werden dann das nächste Mal, wenn wir hier sitzen, wahrscheinlich im Rückblick drüber reden können.
Hoffentlich. Ja, ich kann den Leuten nur sagen, sie sollten sich lieber beeilen, wenn sie Karten wollen. Ich habe gelesen, es schon über 10.000 Tickets verkauft sind, was glaube ich schon die Hälfte ist oder so. Also das ist unglaublich. Schon die Dinge gehen weg wie warme Semmeln. Also wer auf der Burg dabei sein will, wenn es heißt Let the Sunshine In, der sollte sich mal schnell ein gutes Tütchen und eine Karte besorgen.
Ja, okay. Ja, das war schon wieder eine Stunde. Ariane, schön, dass du da warst. Wir haben uns jetzt das zweite Mal hier gegenübergesetzt und wahrscheinlich irgendwann wieder.
Hoffentlich.
Das war die Plattform auf Radio Free FM, der 102,6. Zu Gast bei uns Ariane Müller. Und am anderen Ende der Mikrostrecke hier Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und ich sage tschüss, ciao Ariane.
Tschüss Rainer, tschüss ihr Lieben.